Hallo und herzlich willkommen zum 577. NMAC Podcast. Heute mir Alex und bei mir ist heute mein Strategie-Mitexperte Sören. Hallo Sören.
Ja, hallo Alex und hallo Hörerinnen und Hörer.
Ja, und wie schon gesagt, wir, Strategie-Experten habe ich uns jetzt einfach mal bezeichnet, aufgrund der Erfahrung mit dem Genre, weil wir wollen heute ein wenig über Strategiespiele auf Nintendo-Systemen sprechen. Und ich weiß, du spielst auch relativ viele Strategiespiele, also du warst ja jetzt zur Zeit an Age of Mythology, glaube ich, dran.
Mm, genau.
An dem Retold heißt es, glaube ich.
Ja, genau. Ja.
Auch, ja. Habe ich ja auch gespielt auf der Xbox, hatten wir ja schon öfters im Podcast auch mal bei letzter Woche gespielt thematisiert. Fire Emblem natürlich für uns beide eine recht präsente Reihe. Nur mal da Beispiele zu nennen. Wir haben uns aber gedacht, wir reden mal so ein bisschen über das Genre an sich auf Nintendo-Systemen, weil, das muss man ja gerade sagen, es heißt ja sehr oft, dass Strategiespiele auf Konsolen gar nicht so präsent sind. Stimmt nur teilweise, muss man hier dazu sagen. Wenn man mal schon auch in die Frühzeit schaut, so NES, Famicom, dass es da ja eigentlich schon angefangen hat mit Strategiespielen, also so direkt auf den ersten Nintendo-Konsolen. Und natürlich auch auf anderen Konsolen von Sega und so. Aber trotzdem gilt das Strategiegenre als klassisches PC-Genre, vor allem wenn es um Echtzeit geht. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren vor allem nochmal aufgelöst. Aber auch schon viel früher gab es ja Echtzeit-Strategiespiele auch für Nintendo-Systeme und so. Genau. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wir sagen direkt, wir werden gar nicht so stark auf einzelne Spiele eingehen. Wird bestimmt mal passieren, dass wir über eine Reihe oder ein Spiel ein bisschen mehr reden. Aber wir wollen uns vor allem aufs Genre und die, was das Genre eigentlich ausmacht. Und halt vor allem, was es denn überhaupt wie es auf den Nintendo-Systemen vertreten ist und ob es da eine Entwicklung in der Hinsicht vielleicht sogar gab. Weil man kann ja jetzt schon festhalten, dass es auch klassische PC-Reihen mittlerweile eher mal auf eine Konsole schaffen. Ich sag nur, mit Anno 1800 hat sie ja auch das aktuellste Anno auf die PlayStation und Xbox geschafft, wenn auch nur auf die neuesten Vertreter der beiden Konsolenfamilien. Noch nicht auf Nintendo-Konsole. Wobei ich da nicht ausführen würde, dass wir vielleicht für Switch 2 als Anno kriegen.
Genau. Würde ja jetzt auch Civilization vormachen, das kommt ja jetzt ja auch raus in der nächsten Zeit.
Genau, es war ja der Vorgänger, Civilization 6 ist ja schon für die Switch veröffentlicht worden. Ist ein gutes Beispiel, weil der neue Teil von Civilization, ich glaube Civilization 6 war ja ein ganzes Stück nach PC und anderen Konsolen. Aber jetzt der siebte Teil erscheint ja parallel zu allen anderen Systemen. Also PC, PlayStation 5 und Xbox Series, glaube ich. Nur ich glaube, es kommt nicht auf die PS4 und Xbox One, wenn ich mich nicht komplett täusche. Auf alle Fälle erscheint das Spiel auf allen, zumindest aktuellen jeweiligen Plattformen, inklusive Switch, was mich sehr überrascht hat, muss ich ehrlich sagen, müsste am 11. Februar sein mit, ich glaube, in der einen irgendeiner Version für 6. Februar vorab Gameplay. Also, dass man vorab spielen darf. Ja. Übrigens, es kommt doch eine PS4 und Xbox One Version von dem Spiel, wie es aussieht. Was eigentlich auch sinnvoll ist, wenn es eine Switch-Version gibt, kann man auch direkt PS4, Xbox One veröffentlichen. Also das ist der Schritt zwischen der Switch und der PS5, Xbox Series. Also von daher. Und um da kurz bei zu bleiben, wenn man jetzt Civ als Beispiel, nimmt, ist es eigentlich nur so logisch. Wir haben das Spiel schon auf allen Konsolen gehabt. Sie haben die ganzen Mechaniken dafür, warum sollen sie das neue Teil nicht direkt bringen? Die Steuerung steht, die ganzen Menüs stehen, das muss nur an das neue System angepasst werden, also an die neue Spiel angepasst werden. Deswegen. Das ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir da künftig auch mit immer mehr Spielen rechnen dürfen. Hier haben wir natürlich ein Beispiel der rundenbasierten Strategie, weil das ist ja ja, wie nennt man das? Also es ist ein 4X-Spiel. Dieses klassische, ich weiß nicht, ob dir der Begriff 4X da was sagt, für Strategiespiele. Das ist ja ein Untergenre, wenn man so will, der echt, also der von Strategiespielen wird auch oft mit Globalstrategie benannt. Das nennt, also die 4X stehen für Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Also auskundschaften, ausbreiten, ausbeuten, auslöschen.
Ja, macht Sinn auf jeden
Steht auch.
Fall, ja. Den Begriff
Ja,
kannte
da
ich so in
gehört
der Form noch nicht, aber es macht auf jeden Fall Sinn, ja.
auch. Ja. Gehört auch die Age of Wonders-Reihe zum Beispiel dazu. Von der ist, glaube ich, bisher noch kein Ableger auf einem Nintendo-System gibt. Den aktuellsten Teil gibt es für die PlayStation. Auch den Science-Fiction-Ableger. Beim dritten bin ich mir gar nicht sicher. Also die gibt es definitiv für Konsolen, die Spiele, aber nicht für Nintendo-Systeme bisher. Ja. Aber damit haben wir jetzt schon mal auf Beispiele eingegangen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt da verschiedene. Also wir wollen ja so allgemein über das Genre sprechen. Mein Strategiespiele ist, der Begriff sagt es ja schon. In irgendeiner Weise müssen wir strategisch, taktisch vorgehen.
Genau.
Das kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Es kann sein, dass wir halt wie in Civilization eine ganze Nation, bzw. eigentlich ein ganzes Volk voranbringen, von der Steinzeit bis ins Weltraumzeitalter und halt Städte gründen, erobern und so weiter und so fort. Es kann aber auch sehr klein sein, zum Beispiel, dass wir in SimCity spielen, zum Beispiel in den alten, auf dem Super Nintendo ja damals schon, einfach nur eine Stadt errichten als Bürgermeister und dafür sorgen müssen, dass alles funktioniert, der ganze Kreislauf der Stadt, dass Finanzen funktionieren und so weiter und so fort. Ja, dann gibt es
Genau.
natürlich diese klassischen Strategiespiele, also Echtzeitstrategiespiele wie Warcraft oder Command and Conquer. Und halt diese, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, Fire Emblem. Ist es ein Strategierollenspiel oder ein Taktikrollenspiel? Ich würde Strategierollenspiel sagen.
Ja, würde ich auch eher sagen.
Ja. Also
Da
diese
sind ja
japanische
hauptsächlich die
Richtung ist.
Rollenspielelemente ja schon vorhanden.
Definitiv, weil wir leveln ja auf und alles. Also die japanischen Rollenspiele sind ja sowieso nochmal, ich meine, Strategiespiele sind sowieso nochmal was Besonderes. Also Final Fantasy Tactics, Disgaea, Fire Emblem, Triangle Strategy auch auf der Switch und anderen Systemen natürlich. Die haben ja auch nochmal ihre Eigenheit in der Art, wie sie funktionieren. Die aber auch ihre Fans natürlich hat, muss man ja auch sagen. Ich meine, die ist immer bekannter geworden. Es gibt mittlerweile auch Vertreter westlicher Richtung, die sich daran orientieren. Und ja, also ich stelle einfach so die Frage. Ich denke mal, du hast auch verschiedenste Arten Strategiespiele gespielt.
Ja, würde ich schon sagen.
Hast du da irgendeine Richtung, die dir favorisierst, oder bist du da sehr, das Spiel, es kommt aufs Spiel an eher so?
Ich würde schon sagen, es kommt auf das Spiel an. Also ich, habe jetzt kein Problem mit, wenn es halt dann halt eher in die Rundenstrategie geht oder halt, wenn es auch Echtzeit ist. Das bin ich da eigentlich flexibel, würde ich sagen.
Wie sieht es bei dir mit Wirtschaft aus? Also wenn es das Spiel sich sehr stark auf den Wirtschaftsfaktor auch konzentriert.
Schwierig. Also teilweise, ich habe es auch schon gespielt, also sowas wie SimCity habe ich auch schon mal früher gespielt. Aber würde ich jetzt nicht ganz so oft ganz präferieren, sage ich mal. Da sind die anderen wahrscheinlich doch eher ein bisschen bei mir stärker, würde ich sagen.
Kann ich verstehen. Also ich habe früher sowas wie SimCity oder also diese City Builder eigentlich recht gerne gespielt. Auch City Skylines, das ist ja meine City Skylines müsste auch für die Switch sogar erschienen sein, wenn auch in einer nicht ganz so perfekten Version. Auf jeden Fall ist für die anderen Konsolen erschienen. Bei der Switch bin ich mir jetzt nicht 100% sicher.
Was mir da gerade so
Aber.
einfällt, es kommt halt hauptsächlich so auf die Zugänglichkeit an. Ich finde, das ist bei Wirtschaft schon ganz schön schwierig. Also da muss man sich schon wirklich teilweise sehr reinarbeiten, sage ich mal. Ein
Ganz genau, es kommt aufs Spiel
positives,
an.
genau, es kommt auf das Spiel an. Es gibt ein positives Beispiel, das ist zwar, wobei es ist schon für die Switch erschienen, nämlich Rollercoaster Tycoon. Das
Da gibt's.
habe ich immer sehr gern gespielt und weil es auch ein bisschen mehr Aufbausimulation ist eigentlich, aber
Ja. Das stimmt. Es gibt sogar einige Teile für die Switch mittlerweile von Rollercoaster Tycoon oder ähnlichen Spielen. Es gibt ja nicht nur die Rollercoaster Tycoon-Reihe, die das
Genau.
umsetzt. Das ist genau der Punkt, den ich auch dabei sagen kann. Also es gibt diese sehr scharfen Wirtschaftsspiele. Also ich rede nicht von Wirtschaftssimulation, das ist nochmal für mich ein bisschen was
Genau.
anderes. Es muss schon ein Strategiespiel sein, das einfach
Ja.
nur Wirtschaft sehr im Mittelpunkt rückt.
Genau.
Da komme ich weniger mit klar, bin ich ganz ehrlich. Wenn es mir zu sehr ins Micromanagement, ins Kleingefrickel geht, wenn ich,
Ja,
was weiß ich,
genau.
fünf Untermenüs öffnen muss, mich mit Graphen und den minimalsten Kommastelleneinstellungen zu beschäftigen muss, dann wird es mir zu viel, bin ich ganz
Ja,
ehrlich, habe ich keine
so geht's
Lust drauf.
mir auch so, ja.
Wenn ich aber jetzt, wie zum Beispiel von dir genannten Beispiel Rollercoaster Tycoon oder ähnlichen Spielen, vorwiegend meinen Vergnügungspark oder irgendwas anderes, ein Restaurant oder eine Stadt aufbaue, dann aber diese Wirtschaftskomponente eher sowas ist, wie ich lege Preise für die Fahrgeschäfte fest, ich muss Steuern vielleicht erheben und einfach nur darauf achten, dass mir das Geld nicht ausgeht, aber ich muss jetzt nicht ins Kleingefrickel rein. Dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Es hängt wirklich immer davon ab, wie sehr sich das dann auswirkt.
Genau.
Ich bin auch ganz, ich bevorzuge andere Spiele. Früher habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel sowas wie Command & Conquer und Warcraft gespielt. Die habe ich geliebt, die Spiele. Also, Command & Conquer war für mich damals einer meiner absoluten Lieblingsreihen. Und da gab es ja sogar einen auf einer Nintendo-Konsole tatsächlich. Hat es damals Command and Conquer, der allererste Teil, Tiberium
Okay.
Konflikt, aufs Nintendo 64 geschafft. Ist so ein Spiel, das und heutzutage gerne vergessen ist, dass das auf dem N64 gab. Aber das gab es damals für N64. Ich habe es ehrlich gesagt auf N64 nie richtig gespielt, aber es war keine schlechte Umsetzung, muss man mal sagen. Da gab es. Hätte es schlechtere geben können. Also das war eigentlich sogar, ich würde sogar eher sagen, es war eine gute Umsetzung. Nicht so gut wie die PlayStation-Umsetzung, muss man dazu sagen. Die PlayStation-Umsetzung hat es ein bisschen besser gemacht. Da muss man aber auch sagen, das war wahrscheinlich auch ein bisschen dem Medium CD geschuldet, der halt beim N64 nicht vorhanden war. Und dadurch dem fehlenden Speicher. Übrigens ähnlich auch mit StarCraft gab es nämlich auch fürs N64, wenn du das wusstest oder auch nicht wusstest. Ich frage halt nur mal so.
Na, das wusste ich jetzt noch nicht, weil N64 war ja noch nicht so wirklich meine Zeit gewesen. Das war
Kann ja
damals,
sein,
wenn,
dass es
dann
irgendwie mal
war
aus.
es da eher noch PC zu der Zeit, wobei auch da noch nicht so, aber.
Hast du den Command & Conquer und StarCraft mal gespielt, so am PC?
Gespielt nicht, ich habe aber ein bisschen was von den Spielen gesehen, auf jeden Fall.
Okay. Ja, für mich war, also auch StarCraft 1 war für mich damals einer der ganz großen Titel. Ich muss aber sagen, ich habe es nie die 64-Version gespielt. Ich meine, es ist eine Umsetzung tatsächlich des ersten Teils, also ich glaube sehr original sogar. Aber schon wenn man sich Vergleiche ansieht, merkt man, dass da ganz schön. Ja, wie soll man es ausdrücken? Angepasst werden musste, auch gerade was die Technik angeht. Das sieht grafisch jetzt nicht so gut aus wie jetzt am PC, was aber auch logisch ist und so weiter. Es kann sogar sein, dass es irgendwelche Abstriche gibt oder Anpassungen, die einfach dem System auch geschuldet sind. Allein schon die Steuerung, die aber sehr gut sein soll. Es hat definitiv das RAM-Pack vom N64 unterstützt, das Spiel, was glaube ich auch erforderlich war einfach. Also, oder sagen wir so, was einem viel gebracht hat. Ob es jetzt zwingend notwendig war, ich glaube nicht. Ja. Ist aber interessant, dass halt auch solche Klassiker damals schon für Konsole erschienen sind und dass da gerade auch Nintendo irgendwie mit dabei stand, weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es StarCraft abseits von PC noch für irgendein anderes System außer N64 gab. Ich bin mir da jetzt. Ich versuche es gerade rauszufinden, wenn ich hier nebenbei. Weil wir wollen das ja schon sagen. Nein, es gab es tatsächlich nur für PC und also Mac und halt N64. Ja. Schon interessant, finde ich. Warum ausgerechnet N64 ist dann die Frage.
Ja.
Wüsste ich echt gerne mal, aber ich habe mich da jetzt nicht so mit befasst, warum es gerade ein N64-Spiel von dem Spiel gab, das ja Blizzard nur mitentwickelt hat. Ich glaube, Mass Media war das damals, glaube ich, die da dran beteiligt waren. Ist jetzt kein Studio, das mir persönlich, also das man jetzt kennen muss. Die haben an verschiedenen anderen Spielen mitgearbeitet, bis ich glaube sogar irgendein Switch-Spiel war eins ihrer letzten. Also die sind immer noch aktiv, soweit ich weiß. Aber ja. Ich glaube, das gab zu der Zeit aber auch, als das rauskam, ein paar so Strategieversuche auf dem N64. Sowas wie Ogre Battle 64 kam da irgendwie auch. Das war alles so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Also so eigentlich zum Ende des N64.
So den großen ersten Anlauf gegeben.
Ja, ich meine, man muss ja sagen, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, die ersten Strategiespiele gab es ja schon viel, viel früher.
Ja.
Das hat ja schon in den 80ern angefangen, zum Beispiel mit sowas wie Famicom Wars. Das ist ja ein Spiel, das uns schon eher bekannt ist als Nintendo-Fans, beziehungsweise vielleicht kennen es viele eher durch ihre Na durch die Nachfolgereihe Advance Wars.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Weil man muss ja auch sagen, noch,
Allerdings.
es war ja auch sogar noch, ist es ja auch auf dem Game Boy erschienen. Das ist ja dann auch Game Boy Wars, glaube ich.
Ich meine auch, es gab auch ein Super Famicom Wars
Stimmt,
98.
ja, genau.
Ja.
Da waren sie noch explizit an die Konsole gebunden, aber dann sind sie dann beim Game Boy Advance dann bei dem Namen geblieben.
Genau, ja. Das ist, ich denke mal einfach, weil da haben sie sich gedacht, erstmal war nach dem Game Boy Advance ja sowieso erstmal das Ganze dann, es hat sich aber verändert, weil wie hätten sie es nennen sollen? DS Force?
Ja, wär wirklich komisch, das stimmt.
Es hätte einfach nicht mehr gepasst. Sie
Ja.
hätten es vielleicht umbenennen können, also einen ganz anderen Namen geben können. Einfach nur noch Wars und dann Untertitel hinten dran oder sowas. Wäre vielleicht einfacher, aber das wäre wahrscheinlich weniger Marke, weil heutzutage wird die Reihe gerne als Wars-Reihe bezeichnet.
Ja, genau.
Ja. Das ist, aber wie das jetzt genau, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Ich glaube aber auch, dass Advance Wars der erste müsste, glaube ich, auch das erfolgreichste Spiel der Reihe gewesen sein damals.
Kann gut sein. Ich glaube, es ist ja auch das erste, was dann in den Westen gekommen ist. Ich glaube, die davor, die waren ja alle nur Japan-exklusiv, glaube ich.
Ja, außer abgesehen vielleicht von, also ich weiß, dass ein bisschen was, nee, die sind auch nur in Japan als Virtual Console Spiele veröffentlicht worden. Ja, stimmt. Nee, also stimmt, die sind Japan-exklusiv, die
Ja.
Spiele alle. Außer erst ab Advance Wars gab es da internationale Veröffentlichung. Ja. Dabei gab es insgesamt vor dem ersten Advance Wars 6 Spiele. Es gab eine Fanübersetzung des ersten Spiels. Aber ja, die habe ich mir nie angeschaut. Es gab sogar 4 Game Boy Wars-Spiele und ein Famicom Wars und ein Super Famicom Wars. Also das merkt man schon, die Reihe war schon immer auf dem Handheld eher vertreten als
Ja.
auf Heimkonsolen. Auch wenn es mit Heimkonsole angefangen hat. 88 war da der erste Teil. Und das ist ja klassisch gesagte, also wenn man ganz klassisch sieht, ist das ja rundenbasierte Strategie.
Genau.
Kennt
Man
man ja, haben wir ja schon.
zieht abwechselnd mit seinen Truppeneinheiten, die man nicht immer, aber oft halt nachbauen kann, sozusagen.
Genau, ja. Es ist also mit abwechselnd heißt wirklich rundenweise. Das ist nicht jetzt, dass die Truppen anhand einer Reihenfolge, sondern wirklich eine Runde. Also erst ist der Spieler dran, dann ist der Gegner, also ist der ja, KI-Gegner dran oder im Mehrspielermodus, den einige Spieler haben, halt nacheinander einfach die beiden Spieler.
Genau.
Ja. Und man muss halt da auch Gebäude, also Städte wird es, glaube ich, genannt, erobern und Fabriken, um halt Sachen zu bauen, wenn es denn auf der jeweiligen Map vorgesehen ist. Ist ein sehr klassisches Spiel in der Hinsicht.
Genau.
Ja, und Intelligent Systems hat ja eh schon mit anderen Spielen auch bewiesen, dass sie Strategie können. Allerdings war Famicom Wars noch vor dem Beginn von Fire Emblem. Fire Emblem hat ja erst 1990 mit dem ersten Teil begonnen. Haben sie eigentlich da versucht, dann mit Fire Emblem sowas wie einen Fantasy-Ableger ihres Advance Wars umzusetzen? Könnte man eigentlich so sehen, oder?
Ja.
Ja, das ist da so, weil es passt zusammen. Man muss ja sagen, bei beiden Spielen, also sowohl bei Famicom Wars als auch bei dem ersten Fire Emblem, war Gunpei Yokoi einer der Producer. Also der Gameboy-Erfinder, der besonders so Spiele wie Metroid und Kid Icarus geprägt hat auch.
Ja, macht Sinn auf jeden Fall.
Ja, der war damals bei vielen Spielen einfach der Produzent. Ja. Du hast das erste Fire Emblem mal gespielt?
Ja, das die Version, die auf die Switch für eine limitierte Zeit ja mal erschienen ist.
Ich habe es leider nie gespielt. Ich kenne nur das Remake. Wie ist es denn? Also, wie ist denn die Originalversion? Also, die Switch-Version des Originalspiels?
Ja, sagen wir mal so, auch in der Switch-Version, man hat ja da kleinere Feinheiten reingemacht, um das Spiel für heutige Zeit ein bisschen angenehmer zu machen. Und zwar hat man Lesezeichen halt hinzugefügt, die man sich jederzeit setzen kann. Und halt die Spielgeschwindigkeit kann man manuell erhöhen. Aber das ist auch das Einzige halt. Wobei auch selbst wenn man die Spielgeschwindigkeit erhöht, vor allen Dingen wenn die Gegner die KI ihre Züge machen, dauert das immer noch sehr lange. Also man merkt halt, es war halt noch in der Zeit noch nicht so modern, wie man das heute kennt. Also es gab, glaube ich, nur eine Handvoll von Werten oder halt etwas, was überhaupt angezeigt wurde von Werten, wo man überhaupt dann halt arbeiten konnte. Vieles muss man sich halt selber zusammenrechnen sozusagen. Also da wird einem nicht angezeigt, wie viel Schaden Einheit A auf Einheit B machen würde. Und dann kommt auch noch da hinzu, dann wird auch gar nicht angezeigt, wie weit eine Einheit laufen kann. Das muss man sich mehr oder weniger auch ausprobieren, bis der Cursor halt nicht mehr weitergeht. Also es war halt noch sehr einfach gehalten.
Ja, merkt man. Jetzt haben sie natürlich fürs Remake, das damals auf dem DS erschienen ist, ich glaube einfach nur Shadow Dragon hieß das da, das Fire Emblem Shadow
Genau,
Dragon.
ja.
Natürlich alles ein bisschen angepasst. Ich muss aber sagen, das Spiel fühlt sich schon sehr alt noch an. Also man merkt schon die Grundlage des Originals irgendwo. Es ist von allen Fire Emblem-Spielen, die ich gespielt habe, wahrscheinlich das Spiel, das sich am sperrigsten spielt.
Ja, würde ich auch sagen. Wobei ich habe auch gehört, ich habe es nicht selber gespielt, aber der Nachfolger, der ja auch noch auf dem Famicom erschienen ist, bei uns, also übersetzt halt mit Gaiden, ich weiß jetzt nicht, wie der genau ist, also wovon wir ja später dann das Remake auf dem 3DS bekommen haben, nämlich Shadows of Valentia, das soll auch noch etwas sperrig und anstrengend zu spielen gewesen sein.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß gar nicht. Sie haben ja später dann nochmal auf dem Super Nintendo eine Art Remake des ersten Teils auch veröffentlicht.
Genau.
Das allerdings auch erweitert wurde in der Story. Das war ja
Genau.
dann Mystery of the Emblem, hieß es, glaube ich, als Untertitel.
Ja.
Und ich glaube, das war ja auch dann die Grundlage für das Shadow Dragon Remake.
Das kann gut sein, weil ich glaube
Bin mir aber
tatsächlich
nicht
ist auch
100% sicher.
diese Nachgeschichte dann ja, glaube ich, nach Shadow Dragon dann erschienen auf dem Nintendo DS, aber das war tatsächlich dann auch wieder nur Japan exklusiv.
Genau, das war nochmal so dieser besondere Fall, dass sie Shadow Dragon veröffentlicht haben, dann New Mystery of the Emblem für den DS, das aber nicht nach Japan, außerhalb von Japan veröffentlicht haben, warum auch
Ja,
immer,
genau.
weil sie ja davor seit The Binding Blade war das, glaube ich, das erste.
Ja, wobei, ich glaube, das.
Nee, The Binding Blade war noch Japan exklusiv.
Genau. Ich glaube, das hieß da bei
Blazing
uns
Blade war es.
nur, ja, bei uns ist, glaube ich, nur Fire Emblem, aber es wird mit so Untertitel gesetzt, ja.
Ja. Seitdem ist ja alles erschienen. Also sie haben im Grunde zwei, also einmal das auf dem GameCube, das auf der Wii, zwei GBA-Spiele und den einen DS-Teil. Also fünf Spiele veröffentlicht und dann ein Spiel nicht, deswegen in Europa 4 Jahre Pause waren, statt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Verkaufszahlen einfach nicht gut waren für Fire Emblem und sie sich gedacht haben, das Remake wird sich hier nicht verkaufen von New Mystery of the Emblem. Dann hat sich das aber in Japan wahrscheinlich so gut verkauft, dass sie dann wieder gesagt haben, okay, wir versuchen es nochmal mit Awakening, weil bei Awakening heißt es ja sowieso, wenn das nicht erfolgreich genug gewesen wäre, wäre es ja der Todesstoß der Reihe gewesen.
Genau.
Weswegen ja viele meinen, dass das überhaupt der Grund ist, weswegen da diese Funktion eingebaut wurde, dass es keinen Permadeath mehr gibt. Diese Funktion gab es allerdings schon in New Mystery of the Emblem, das halt bei uns nicht erschienen ist, 2010.
Ja.
Das heißt, das ist eigentlich das erste Spiel ohne Permadeath und dem ganzen Anpassungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Da gab es nämlich dann die Modi Normal, Hard, Maniac und Lunatic. Und
Genau.
es gab den neuen Casual-Modus, der halt das ganze Permadeath deaktiviert hatte. Das war die Besonderheit von New Mystery of the Emblem.
Genau. Ich
Ja.
denke eher das, was Awakening so ein bisschen noch wieder dann in den Fokus gerückt hat und weswegen die Reihe jetzt auch ein bisschen mehr erfolgreicher ist als früher, hängt, glaube ich, auch eher mit damit zusammen, dass man sich, ich sag mal nicht komplett von von der Strategie entfernt hat, aber es ist schon sehr viel reingekommen in das Spiel, was halt eher so in Richtung ja, Simulation und ja, außerhalb dieser Kämpfe sozusagen reingebracht hat. Man hat ja dann in Awakening, wobei da ging es eigentlich noch, da hat man ja halt so auf jeden Fall seinen eigenen Avatar gehabt, der halt halt so ein bisschen halt die Beziehung mit anderen eingeht, aber spätestens dann in Fates hatte man seine eigene Basis, die man ausrichten konnte. Dann in Three Houses war man dann ein Lehrer und musste sich auch abseits der Kämpfe um die Belange der Schüler kümmern.
Ja, und Engage hat es ja zwar wieder ein bisschen zurückgeschraubt im Vergleich zu Three Houses, aber trotzdem weitergeführt.
Genau.
Ja, das kann gut sein, dass das dazu beigetragen hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie diese Elemente gerade deshalb reingepackt haben, in der Hoffnung, dass das diese ganze Reihe etwas stärken kann.
Ja, das stimmt.
Ja. Was ich übrigens auch noch erwähnen möchte, wir wollen ja über das Genre allgemein reden.
Genau.
Was man oft nicht bedenkt, Fire Emblem kam 1990 raus. Aber es wurde inspiriert, natürlich von Advance Wars so ein bisschen, aber Advance Wars und Fire Emblem unterscheiden sich ja schon teilweise sehr stark voneinander. Etwas ähnlicher ist da das in Japan, ich kann es nicht aussprechen, deswegen nehme ich jetzt den Titel, wie es im Englischen genannt wird, First Queen. Wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ohne die Recherche
Nee.
hätte ich das Spiel auch nicht gekannt. Es gab mehrere Teile davon.
Okay.
Das erste Spiel ist damals für Sharp X 86000 und für NEC PC 9801 erschienen, also in Japan. Das waren so diese typischen japanischen Computersystem-Dinger da. Da gab es ja in Japan ganz viele. Und das hat aber dann eine Super Nintendo, also eine Super Famicom-Version in Japan bekommen, 1994 nochmal. Aber diese Ursprungsversion des Spiels, die hat Fire Emblem mit inspiriert. Das hat mal einer der Entwickler ja erzählt. Und auch eine Reihe, die da so ein bisschen mit reinzählt, ist auch von 1988 vom selben Studio, Silver Ghost. Das geht in eine ähnliche Richtung, das Spiel. Das verbindet ja. Im Endeffekt verbindet es also Real-Time-Strategy, also Echtzeitstrategie mit Action-Rollenspiel-Elementen. Und ein bisschen Point-and-Click. Was so ein
Mischung
bisschen
aus
seltsam
allem,
ist, aber
ja.
okay. Nur so, um hier mal was zu erwähnen. Und da fällt dann direkt noch eine andere Reihe, die ja auch so ein bisschen davon beeinflusst ist. Wenn man jetzt nur von der Shining-Reihe redet, dann könnte man meinen, die Shining-Reihe ist ja eigentlich eine Rollenspielreihe, aber das gilt ja nur teilweise, weil es gibt ja auch die Shining Force-Reihe, die natürlich zur Shining-Reihe dazugehört. Ich meine, doch Shining Force. Doch Shining Force war der. Es ist immer ein bisschen kompliziert, weil, wie gesagt, Shining gibt es auch einige, das sind klassische eher Rollenspiele. Es gibt Dungeon Crawler da drin und so weiter. Für die Switch gibt es zum Beispiel Shining Resonance Refrain, was ein ganz klares Action-Rollenspiel ist. Aber Shining Force, das 1992 erschienen ist, damals für Sega Genesis, also Mega Drive, später aber noch eine GBA-Version erhalten hat, 2004. Das ist auch so ein klassisches rundenbasiertes Taktikrollenspiel der Richtung wie Fire Emblem und so. Ja. Also, falls da jemand dran ist. Es müsste eigentlich auch im Nintendo Switch Online Ding für Mega Drive drin sein. Also Nintendo Switch Online plus Expansion Pack.
Mhm.
Da ist Shining Force drin für alle, die es Spiel, die es interessiert, mal da einen Blick drauf zu werfen auf so ein anderes Spiel dieser Richtung von Fire Emblem. Nur diesmal halt von Sega.
Genau.
Ja. Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen geredet, klar, wir springen, ihr merkt, schon ein bisschen wild hin und her. Eine etwas andere Richtung, der, um bei dem Thema zu bleiben, der Taktik-Strategie-Rollenspiele, Final Fantasy Tactics. Das ist ja auch nochmal so ein besonderer, also besonderer halt so ein Fall, weil das ist zwar vergleichbar im Genre durch die Verbindung von Strategie mit Rollenspielelementen, also mit Fire Emblem vergleichbar, aber das ist ja dann wiederum charakterbasierter nochmal.
Genau.
Als Fire Emblem. Also nochmal ganz, ganz ein Stück. Ich würde sogar sagen, es ist noch ein bisschen rollenspieliger.
Genau. Also unter anderem kann man das ja dadurch erkennen, während bei einem Fire Emblem sozusagen ja jede Fraktion einzeln zieht, also ähnlich wie wir das auch schon bei Advance Wars hatten, dass immer erst ein Spieler seine Züge macht, dann der andere. Ist das bei Final Fantasy Tactics beispielsweise so, dass auch die je nach Charakteren da sich das halt die Reihenfolge sich unterschiedlich ist. Also je nach den Werten kann es sein, dass mal zwei von dem einen Spieler halt, also sozusagen von uns ziehen, dann halt wieder zwei Gegner, dann wieder einer von uns, dann wieder der Gegner. Also es ist so ein bisschen nach den einzelnen Charakteren, das abhängig ist.
Genau. Und es ist in solche Richtung gehen auch andere Spiele. Also da sei zum Beispiel Tactics Ogre, glaube ich, müsste zumindest teilweise in die Richtung gehen. Phantom Brave auf alle Fälle. Aber bei Phantom Brave wieder ein paar sehr spezielle Eigenheiten hat, auf die ich gleich eingehe. Weil das ist nochmal so ein ganz besonderer Fall. nee, aber ich finde, das Final Fantasy ist ja ursprünglich auf der PlayStation erschienen, der erste Teil. Das war ja 97, meine ich, der erste Teil. Das kam ja erst durch Final Fantasy Tactics Advance dann 2003 auf Nintendo-Systeme. Ich nehme an, das war auch das, was du gespielt hast, oder?
Genau, das hatte ich zwar nur bei einem Freund mal angespielt gehabt, aber das ist noch das, was ich kenne noch, auf jeden Fall.
Okay, weil es gab ja gar nicht so viele Final Fantasy Tactics-Spiele, was sehr schade ist, meiner Meinung nach. Weil sie hätten es hätte es verdient, eigentlich da mal wieder mehr draus zu machen.
Ja, finde ich auch.
Wir hatten halt den PlayStation-Teil, wir hatten den GBA-Teil, dann hatten wir noch mal einen für die PSP, einen für den Nintendo DS. Das war dieses Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift. Hast du das gespielt?
Das habe ich auch nicht gespielt.
Ist auch klassisch, also geht in die klassische Richtung, aber ich habe es halt, wie gesagt, nicht gespielt. Und dann gab es leider 2013 nur noch Final Fantasy Tactics S für Mobile-Geräte. Und das ist ja das Letzte, was man von der Reihe bisher gehört hat. Interessanterweise, wenn man das mal so einen Blick drauf wirft, dann gehört ja zu dieser ganzen, gehört ja Final Fantasy Tactics zwar zur Final Fantasy-Reihe natürlich, es gehört aber auch zur mittlerweile so oft so bezeichneten Ivalice Alliance. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Glaube ich schon mal gehört, aber
Ivalice ist die Welt, in der das Spiel zum Beispiel
angesiedelt
ist. Auch Final Fantasy XII ist in Ivalice angesiedelt. Der Name ist erst im ersten Tactics fällt der Name noch gar nicht. Ich glaube, könnte sein, dass der schon in dem auf dem GBA fällt, weil sie haben dann diese Welt erschaffen und haben mehrere Spiele in dieser Welt angesiedelt und das wird dann gesammelt als Ivalice Alliance teilweise bezeichnet. Da gehört auch Vagrant Story zum Beispiel dazu von der PlayStation 1, was ja auch so ein bisschen Strategieelemente hat im Kampfsystem, weil eigentlich ein Action-Rollenspiel ist, aber es hat schon so ein paar Strategiesachen. Müsste sogar von demselben Team wie Final Fantasy Tactics entwickelt worden sein. Und was auch dazu gehört, und das ist jetzt das interessante Fakt dabei, Final Fantasy 12 gehört dazu, was es ja auch für die Switch gibt.
Mhm.
Und der Nachfolger von Final Fantasy 12, den möglicherweise viele vergessen haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass viele gar nicht mehr dran denken, dass Final Fantasy XII noch einen Nachfolger einen direkten bekommen hat für den Nintendo DS. Und zwar Final Fantasy XII Revenant Wings.
Mhm.
Weil das ist zwar offiziell ein taktisches Rollenspiel, aber anders als jetzt zum Beispiel Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem, arbeitet das Spiel mit Echtzeitstrategie. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel im Endeffekt. Auf dem DS, das unterspielst du anstatt Maus mit dem Stylus auf dem Bildschirm. Ich hab das und ist kein schlechtes Spiel. Also eigentlich ganz cooles Spiel. Ist jetzt nicht, ich muss sagen, ist jetzt nicht überragend, aber so ein 7,5 bis 8 Punkte würde ich dem Spiel wahrscheinlich schon geben mit dem 10er-System.
Ja, geht auf jeden Fall. Und,
ja, da wird dann die Geschichte von Vaan und Penelo und so weiter erzählt aus dem Final Fantasy XII Spiel. Ich weiß gar nicht, wie genau das war von der Story her. Aber das Kampfsystem setzt darauf, dass man halt die Figuren mit Stylus befehligt. Ich glaube, man kann Monster seinem Team beschwören und mit denen, dass die dann für einen kämpfen mit. Und dabei, es gibt, meine ich, verschiedene Klassen wie, also verschiedene Klassen und verschiedene Angriffsarten wie, also es gab Nahkampf, Fernkampf und ich glaube Flug oder sowas. In der Richtung war das.
Mhm.
War, wie gesagt, das gerade für ein DS ein überraschend gutes auch Echtzeit-Strategiespiel, bei dem ich mir schon wünschen würde, dass das nochmal einen Remaster bekommt, natürlich dann mit angepasster Steuerung für moderne Konsolen.
Ja.
Weil es hätte das verdient.
Ja, das
und auch das ist in dieser Ivalice-Welt angesiedelt. Logischerweise ist Final Fantasy XII. Ja. Von daher. Und dann gab es ja noch dieses Crystal Defenders, wenn dir das was sagt, das auf der Wii erschienen ist.
Mhm.
Das war ein Tower Defense. Ich bin Tower Defense ist ja auch ein Strategie-Genre.
Ja.
das gehört auch zu dieser ganzen Ivalice-Welt dazu. Ja. Mhm. Also man merkt, da ist sehr stark dieses ganze Taktik-Bereich vor allem im Final Fantasy-Universum angesiedelt in dieser Welt.
Mhm. Ja, ansonsten fällt mir auch noch ein Titel ein, der jetzt zwar weniger mit Final Fantasy zu tun hat, aber auch auf dem Konzept, würde ich sagen, aufbaut, nämlich Triangle Strategy.
Oh ja, das stimmt. Ja,
das geht auf jeden Fall auch in diese Taktik Rollenspiel oder Taktik-Strategie Richtung ran, mit noch so ein paar eigenen Kniffen, beispielsweise, dass auch gewisse Entscheidungen, die man in der Geschichte trifft, auch Auswirkungen haben auf den Verlauf, wie das dann ausgeht am Ende.
Ja. Ja, das muss ich ja sagen, hat nur diese Besonderheit eben mit diesen Entscheidungen.
Mhm.
Und Triangle Strategy ist auch ein sehr story- und textlastiges Spiel.
Ja, das stimmt.
Also da muss man ja sagen, es ist Strategiespiel, aber man könnte ja sich fast schon fühlen, dass es auch ein bisschen, ich will nicht sagen Visual Novel ist, aber interaktives Buch teilweise in manchen Szenen.
Das stimmt.
Ja, weil es ganz schön ausarten kann. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel für halt Strategie auf Konsolen. Aber halt auch ein sehr klassisches Konsolenstrategiespiel, weil man merkt, die meisten Konsolenstrategiespiele oder auch Handheld zählen wir jetzt mit dazu, sind halt dann doch rundenbasiert. Sowas wie eben dieses Final Fantasy XII Revenant Wings sind eher diese Ausbrüche in die Echtzeitstrategie.
Mm.
Um auch noch ein Beispiel zu nennen, was auch in diese Richtung von Final Fantasy geht, also Final Fantasy Tactics und auch jetzt Final Fantasy Strategy, wäre Phantom Brave ein gutes Beispiel. Das ist jetzt schon in etlichen Versionen, also das ist ursprünglich 2004, meine ich, war es, auf der PlayStation 2 erschienen. Gibt es aber mittlerweile auch schon für die Switch in, ich glaube, es hieß Primi Presents NIS Classics Collection Volume 1 oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da ist das Spiel mit einem anderen Spiel, das auch eher so Taktik-Rollenspiel ist, mit drinnen. Das andere Spiel habe ich gerade vergessen, wie es heißt. Ich glaube, Bermuda Triangle oder sowas müsste es gewesen sein. Nee, Bermuda Triangle ist der Untertitel von Phantom Brave, sowas. Ach, es ist mit den Namen, es ist alles ein bisschen, Phantom Brave hat auch ein paar besondere Kniffe, weil eigentlich spielt man nur eine Figur. Marona, das ist die Hauptfigur. Und ihren Gefährten, Ash. Aber Marona kann Phantome beschwören. Ash ist auch so ein Phantom. Das heißt, auf dem Schlachtfeld hast du Marona stehen und musst dann anhand von Gegenständen, wie einem Baum oder so, diese anderen Einheiten, die halt einzelne Charaktere sind, also nicht direkt Charaktere außer Ash, sind das zum Großteil nur die Klassen, also ein Krieger, du baust dir selbst Charaktere zusammen anhand der Klassen, die es gibt.
Mhm.
Und die beschwörst du dann. Die haben aber dann eine Haltbarkeit. Nach 4, 5 Runden sind die weg. Verschwinden die wieder und könnten dem Kampf auch nicht mehr gerufen werden. Weshalb man möglichst, gerade bei späteren Kämpfen, möglichst viele Einheiten natürlich braucht, um dann auch voranzukommen. Die leveln halt auch alle, die Waffen leveln und so weiter. Ist ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen, mit sehr toller Story.
Mhm.
Und das kriegt jetzt am 30. Januar, also morgen, wenn der Podcast erscheint, einen Nachfolger. Und klingt das spannend. Nach 20 Jahren.
Ja, klingt spannend.
Ja. Der Nachfolger ist cool, kann ich schon verraten. Ich habe schon sehr weit gespielt und ist ein sehr schönes Spiel. Test dazu wird es bei uns auch geben.
Mhm.
Dann in absehbarer Zeit. Und nee, also, es gefällt mir. Der Nachfolger hat sich ja auch daraus ergeben, dass die Charaktere noch immer so beliebt sind, wie NRS durch eine Umfrage rausgefunden hat. Also, da würde ich dir mal raten, einen Blick drauf zu werfen.
Werde ich auch tun, denke ich mal.
Ja. Wenn du eine PS5 hast, kannst du dir Phantom Brave, also den ersten Teil, weil der zweite Teil schließt storymäßig daran an, man muss ihn aber nicht gespielt haben, den ersten und zweiten zu spielen, kann man den ersten Teil auch auf der PS5 spielen, ganz neu in einem Remaster, das etliche Verbesserungen hat, die aber auch in der PC-Version jetzt enthalten sind. Also PC-Version hat ein Update dafür bekommen. Ich meine sogar, dass die Switch-Version teilweise einige dieser Updates bekommen hat als Update jetzt. Ein paar der Verbesserungen, was halt möglich ist auf der Switch, weil sowas wie 120 FPS oder sowas bei den entsprechenden Voraussetzungen kriegt die Switch nicht hin. Egal, ob es ein PS2-Spiel ist oder nicht, also das ist unmöglich, aber ein paar der Verbesserungen, die halt da sind. Ja, nee, kann ich nur empfehlen, also wer da mal sowas sucht in der Richtung, kann da mal einen Blick drauf werfen. Ja. Gut, wir hatten jetzt schon Echtzeitstrategie ein wenig angerissen, aber noch nicht komplett, also wir müssen halt dazu sagen, Echtzeitstrategie ist ein bisschen schwierig, gerade auf Nintendo-Konsole. Wir hatten Command & Conquer und StarCraft erwähnt, das sind auch zwei der namenhaftesten in dem Bereich tatsächlich. Ogre Battle 64 vom N64 war ja auch ein Echtzeitstrategiespiel. Ist in Europa nicht erschienen damals, muss man dazu sagen. Deswegen kann es gut sein, dass viele das nicht gespielt haben. Es gab auch schon andere Ogre Battle-Teile, zum Beispiel da eins auf dem Super Nintendo, das aber, glaube ich, damals auch nicht in Europa erschienen ist. Das war auch Echtzeitstrategie. Welches Spiel ich dabei jetzt erwähnen will, was so ein bisschen Echtzeitstrategie zumindest ist, Unicorn Overlord, wenn dir das was sagt.
Ja.
Ist ja recht aktuell. Eins
der großen Titel des letzten Jahres und wenn ich wirklich mal die Zeit finde, würde ich das auf jeden Fall mal mir anschauen. Bisher hatte ich leider noch nicht die Zeit gehabt dafür.
Ja, ist ein Spiel, das sich lohnt, definitiv. Ich muss sagen, ich bin selbst noch nicht ganz durch mit dem Spiel, weil ich weiß gar nicht, wie die Spielzeit von dem Spiel ist. Ich glaube, so extrem ausartend ist es wahrscheinlich gar nicht, aber man wird schon so seine also wenn man alles mitnimmt mit Nebenmissionen und so weiter, wird man schon seine 50 Stunden brauchen. Mehr. Du brauchst wahrscheinlich fast 80 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr dafür, wenn du alles mitnimmst. Wenn du wirklich alles mitnehmen willst, dann brauchst du locker eine 80 Stunden für das Spiel. Weil es gibt ja noch so viele Nebenmissionen und so weiter und so fort. Das ist ja auch in gewissen Teilen Echtzeitstrategie. Also man muss hier wirklich zwischen mehreren Teilen trennen. Es gibt erstmal die Oberweltkarte, die genauso aussieht wie das ganze Spiel. Also es ist wunderschöne Pixelart-Grafik, wie ich finde. In der kann man komplett frei herumlaufen, sofern die Bereiche bereits offen sind. Also wenn irgendwo eine Sperre ist, eine Brücke kaputt zum Beispiel oder sowas, kann man natürlich noch nicht lang. Aber ansonsten kann man sich wirklich komplett frei darin bewegen. Und da finden dann halt auch diese Schlachten statt. Wenn eine Schlacht stattfindet, wird halt dieses Schlachtfeld geöffnet, das dann oft ein bisschen angepasst wird, durch die Tageszeit zum Beispiel oder natürlich die Platzierung von Gegnern. Und dann rückt man seine Truppen. Das findet alles in Echtzeit statt. Man kann pausieren jederzeit und Befehle erteilen, die dann ausgeführt werden, sobald die Zeit weiterläuft. Allerdings hat man sonst nicht so viele Möglichkeiten. Also man, ich sage mal, sagt ich jetzt meine Einheiten, die ich erst halt in die Schlacht rufen muss, was anhand von Befehlspunkten passiert, die ich dann wieder generieren muss erst. Und dann ziehe ich die zum Beispiel zu Gegnern. Und sobald die auf Gegner treffen, hat man eine ähnliche Übersicht unten wie in Fire Emblem, wie der Schlacht wahrscheinlich ausgeht. Und dann kann man den Kampf einleiten. Dann läuft der aber wie in Fire Emblem einfach automatisch ab, dieser Kampf in der Seitenansicht. Auch toll gezeichnete Charakterart, sehr groß und toll. Man kann das aber beeinflussen durch die Einstellung der Fähigkeiten. Und da kann man nämlich Prioritäten und sowas festlegen. Wann soll welche Fähigkeit eingesetzt werden? Mit welcher Priorität gegenüber anderen Fähigkeiten und unter welchen Bedingungen? Zum Beispiel bei einem Heiler, wenn die Lebenspunkte von Verbündeten unter 30% sinken, dann mit höchster Priorität heilen oder sowas. Da kann man sehr, sehr feine einstellen, wie die Charaktere sich verhalten im Kampf. Was auch wichtig ist, weil die nur eine begrenzte Aktionszahl haben pro Kampf. Und dann, wenn der Kampf vorbei ist, werden die Einheiten leicht auseinandergestoßen. Der die Niederlage erlitten hat in diesem Kampf, also am meisten Lebenspunkte verloren hat, der ist dann im Nachteil, der ist dann kurz handlungsunfähig. Aber die anderen Einheiten von dir laufen wir drauf zu. Im Endeffekt muss man die Missionsziele halt in einer Schlacht erfüllen. Alle Gegner besiegen, bestimmte Gegner besiegen, Städte befreien, weil es sind dann auch Stützpunkte und Städte da, die auch einem Befehlspunkte zum Beispiel generieren oder Heilung geben können und so weiter. Dazu kommt, dass die Einheiten von einem nicht unendlich kämpfen können. Die verlieren in Ausdauer. Das heißt, sie müssen vielleicht auch mal ausruhen und so. Du merkst schon, da steckt viel Taktik drin.
Ja, absolut.
Ja. Ist halt auch ein Rollenspiel. Das ist wirklich ein richtiges Rollenspiel mit halt die ganzen Kämpfe und Schlachten und so weiter. Und es erzählt eine fantastische Fantasy-Geschichte. Also kann ich nur sagen, wer da halbwegs daran interessiert ist an sowas, sollte sich das Spiel unbedingt mal anschauen. Und es läuft auf der Switch auch top. Also man braucht da jetzt nicht zwingend zu einer PS5 oder PS4-Version greifen. Man kann es auch auf der Switch problemlos spielen. Ja. Ist ja von Vanillaware, wenn dir das was sagt.
Ja.
Das Studio. Sind ja jetzt nicht so unbekannt. Und die hatten ja davor bereits 13 Sentinels entwickelt, was ja auch auf der Switch erschienen ist, das grob gesehen zwei verschiedene Genres abdeckt. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
Nee, das habe ich nicht gespielt.
Okay, auch ein sehr lohnenswertes Spiel, fantastische Story vor allem. Das Spiel erzählt im einen, also man kann jederzeit zwischen den Sachen wechseln eigentlich. Einmal gibt es die Story von eben diesen 13 Hauptfiguren. Es sind wirklich 13 Hauptfiguren und man erlebt die Geschichte von jedem über über etliche Jahre. Also zwischen dem liegt sehr viel Zeit. Also, das ist halt, ist auch sehr, sehr darauf bezogen. Und das ist wirklich eher so Visual Novel 2D Side-Scrolling Adventure-Ding. Story erleben. Ne, wie gesagt, sehr gute in der super Optik. Man schaltet aber dadurch auch Missionen im anderen Modus frei, die wiederum auch Story-Segmente beinhalten. Und das ist dann wiederum Echtzeitstrategie, indem dann die Charaktere in Mechas, also diesen Mecha-Kampfrobotern, gegen Kaijus kämpfen, also riesige Monster. Okay? Und das ist schon sehr cool, weil hier haben wir dann diese Echtzeitstrategie mit fast schon Visual Novel verbunden. Und durch die Schlachten werden dann wiederum teilweise neue Kapitel bei Charakteren freigeschaltet, weil man kann nicht immer bei den Charakteren voranschreiten sofort. Man muss entweder Storystränge von anderen Charakteren erst gespielt haben oder eben in diesen Echtzeitstrategiemissionen weitergekommen sein, um dann dort was freizuschalten. Und das Ganze ist nicht linear erzählt. Das heißt, dass man teilweise Sachen erlebt, die stattfinden und dann erst später erfährt, wie es überhaupt dazu gekommen ist oder was davor gespielt hat. Wirklich gut, also richtig gutes Spiel. Und das hat dann auch diese Strategie, ist auch in dem Sinne, es ist ja Strategie, es ist ja Echtzeitstrategie. Also eine Hälfte des Spiels ist Echtzeitstrategie. Auf der Switch halt auch. Ja. Ja. Genau. Ja, ich will hier nichts vergessen, deswegen muss ich immer wieder mal überlegen. Du kannst natürlich auch gerne irgendwas, wenn du irgendwie zu einem Genre was speziell erzählen willst oder so. Wir haben zum Beispiel noch nicht wirklich über Aufbaustrategie gesprochen. Wir haben Civ erwähnt, aber Anno gibt es ja auch noch als Reihe. Und von Anno gab es tatsächlich einen Wii-Ableger. Ich weiß nicht, ob du den mal gespielt hast. Wii und DS, glaube ich.
Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eins auf der Wii gespielt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber.
Das bin ich auch gerade am Überlegen.
Aber ich habe es auf der Wii gespielt, auf jeden Fall, weiß, dass das sehr gut war. Es
Ja,
war
ich habe es nämlich auch auf
sehr
der Wii gespielt.
unterhaltsam, sehr schön gestaltet tatsächlich.
Ja. Sehr gut angepasst an die Steuerung mit der Wiimote, wie ich finde.
Genau, so habe ich auch
Ja.
noch in Erinnerung, ja.
Das war ein bisschen comichafter als die meist anderen Teile. Den habe ich so in Erinnerung. Das hieß, erschaffe eine neue Welt.
Stimmt, genau, ich glaube, es stimmt genau jetzt.
Ja.
Der Name, ja.
Und das war schon sehr schön. Da gab es, glaube ich, eine Wii- und eine DS-Version von. Ja. Und dann gab es ja noch für den DS auch Anno 1701 Dawn of Discovery. Das dann schon ein bisschen näher an dem 1701 Anno angelehnt war, aber trotzdem Ableger nur davon war. Also die gab es bisher. Ich bin mal gespannt, ob wir da auf Nintendo-System noch mehr Anno kriegen. Weil würde sich ja theoretisch anbieten.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Was gibt's denn? Auch noch so eine Besonderheit, die mir gerade einfällt. Valkyria Chronicles. Hast du gespielt, die Teile?
Nee.
Das ist, also vor allem der erste und der vierte sind dabei zu erwähnen, weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob die anderen Teile außerhalb Japans erschienen sind. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Es gab auch noch zwei weitere, Duel und Revolution. Revolution war allerdings ein Action-Rollenspiel, also nur ein Ableger. Das hieß Valkyria Revolution auch. Ein Ableger in dem Universum einfach nur. Und Teil 2 und Teil 3 sind für die PSP erschienen. Und soweit ich weiß, nicht. Doch, sie sind sogar in Europa erschienen. Haha, siehst du mal. Der dritte nicht. Der zweite ist in Europa erschienen. Das wären auch mal so Spiele, die einen Remaster verdient hätten. Vom ersten gibt es ja einen Remaster, für die Switch auch. Die Besonderheit hier, es sind auch Rollenspiele, aber sie finden, du hast deine taktische Ansicht und deine taktische Karte. Du kannst aber auch deine Figuren aus der dritten Perspektive direkt bewegen zu den Punkten und da dann mit ihnen im Grunde zielen und angreifen. Das gehört dazu dann auch. Also alle, auch die Panzer und so weiter, ist so einem sehr coolen Cell-Shading-Pastell-Look, der so ein bisschen an das Setting, weil das ist so ein alternativer Erster Weltkriegs-Setting, oder Zweiter Weltkriegs-Setting war, genau, Zweiter Weltkrieg war es, glaube ich, angelehnt. Erzählt eine sehr tolle Geschichte auch. Und das hat halt diese Besonderheit, dass du da noch in der Third Person auch agierst, deine Truppen richtig platzieren musst. Es gibt so ein typisches Schere-Stein-Papier-System, wie man es von Fire Emblem von früher kennt, mit
Vor- und
verschiedenen Klassen
Nachteilen,
und so
ja.
weiter. Aktionspunkten, damit die dann halt festlegen, wie die Einheiten agieren dürfen und so weiter. Der vierte Teil, deswegen ist der auch so hervorzuheben, ist eine Nachfolger des ersten Teils. Die anderen beiden Teile stehen so ein bisschen mehr stärker für sich als die anderen. Also der vierte Teil ist näher am ersten Teil dran als alle anderen. Und ja, also beides sehr, sehr gute Spiele auch im Strategiebereich, wenn man mal bisschen was anderes will. Bisschen schade finde ich beim ersten Teil, dass es den nicht auf Deutsch gibt, den gibt es nur auf Englisch. Aber das gilt ja für ein paar Spiele. Der vierte Teil müsste, meine ich, deutsche Texte haben. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine schon, dass der deutsche Texte bekommen hat. Ja. Joa. Ja. Da wir jetzt schon so ein bisschen alle, wir haben schon einiges abgedeckt. Wir können ja, wie gesagt, gar nicht alles abdecken. Wir könnten jetzt auch über etliche Reihen reden. Es gibt ja noch sowas wie Disgaea-Reihe zum Beispiel. Sehr große Reihe, sehr umfangreiche Reihe, sehr komplexe Reihe. Es gäbe noch sowas wie Jurassic World Evolution als Aufbauspiel, weil man einen eigenen Park aufbaut. Damals auf der Wii Little King's Story, weiß gar nicht, wie das genau war. Ist schon so lange her, dass ich gespielt habe.
Aber mir sagt das auch was, glaube ich, auch Richtung Aufbaustrategie war das, meine ich.
Ja, war es, meine ich auch. Ich weiß, dass man da auch rumwuselt mit dem König. Ich glaube, man kämpft definitiv auch, indem man, glaube ich, die Untertanen befehligt. Es hat so ein bisschen Pikmin-Elemente auch gehabt, glaube ich.
Ja, das kann, glaube ich, so auch sein, ja.
Genau. So war das auch irgendwie. Ja, dann gibt es natürlich noch die Final Fantasy Crystal Chronicles, My Life as a King und My Life as a Dark Lord. Während das Dark Lord ja eher so ein Tower-Defense-Ding war, war ja My Life as a King ein ganz klares Aufbauspiel. Königreich aufbauen und so weiter. Es gibt noch so Exoten wie Doshin the Giant vom N64 oder GameCube. GameCube war das, glaube ich. GameCube. Ja. Habe ich leider nie gespielt. Deswegen bin ich mir da nicht. Es ist auch eher eine. Es wird als Göttersimulation bezeichnet, was ja ein Untergenre auch von Strategiespielen ist. Man befähigt halt diesen Doshin und Aufbau und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe es selbst nicht gespielt. Ja. Genau. Was es auch gab, um mal zum Spiel zu kommen, das du wahrscheinlich in irgendeiner Weise kennst, oder zumindest die Reihe, hast du denn mal Age of Empire the Age of Kings gespielt?
Ich habe ein Age of Empires gespielt, ich weiß aber wahrscheinlich, ich glaube aber nicht das wahrscheinlich dann.
Das ist vom Nintendo DS.
Ja, glaube ich auch, wobei ist nicht sogar ein anderes Age of Empires, was sogar auch Mythology drin hatte, erschienen?
Das kann ja, ich, es gab noch ein weiteres auf dem DS, das hieß Age of Empires, das war Mythology.
Ja, sogar. Genau, das habe ich mal angespielt.
Genau, es gab zwei Age of Spiele, wenn man so will, für den DS. Einmal das Age of Empires, The Age of Kings, das am zweiten Teil orientiert war. Und halt Age of Mythology, was eine Portierung, eine angelehnte Portierung an, weil es, meine ich, nämlich rundenbasiert war.
Ja, das glaube ich auch, war rundenbasiert.
Ja, beide Spiele waren rundenbasiert. Das haben sie halt für den DS angepasst, weil ja, anscheinend meine Meinung war, Echtzeitstrategie funktioniert auf dem DS nicht. Ja. Was ja andere Schöne Reihen dann Technik, gezeigt, also Spiel gezeigt haben, es kann funktionieren.
Genau.
Ja. Ja, ich gucke gerade, wir haben hier eine Liste mit mehreren Spielen, aber die ist bei Weitem nicht vollständig. Wir wollen natürlich jetzt hier auch nicht ausarten im Podcast. Wir haben ja gesagt, wir wollen vorwiegend anreißen und mal so schauen, was gab es überhaupt und wie hat es sich entwickelt, aber man merkt schon, dass eigentlich so die meisten Untergenres des Strategiegenres irgendwie vertreten sind im Strategiebereich.
Genau.
Und es gibt ja noch eine Besonderheit, und zwar Strategieelemente in Nicht-Strategiespielen. Ein Beispiel, das mir dabei einfällt, wobei da viele sagen würden, dass es ja eigentlich schon irgendwie ein Strategiespiel ist, Pikmin.
Ja, das stimmt.
Weil das ist für mich eher ein Adventure-Spiel.
An sich muss man ja schon ein bisschen taktisch und strategisch überlegen, wie man
seine Pikmin nutzt. Aber das hat ganz, ganz klare Strategieelemente durch
die Pikmin. Oft innerhalb eines Zeitlimits den größten Ertrag zu bekommen, wie man am meisten Schätze beispielsweise bergt oder halt Pikmin weiter also mehr Pikmin sozusagen ansammelt.
Ja. Ja. Sorry, wir müssen an der Stelle schneiden. Ich habe dich gerade nicht ganz gehört.
Okay.
Ich notiere mir das mal bei 59. Du kann mir, fass mir ganz kurz zusammen, nur was du gesagt hast, damit ich dran anschließen kann.
Ich hatte mit Pikmin gesagt, dass es, wie strategisch das ist, dass man sich ja anpassen muss an die Zeit, dass man die Pikmins nutzt und aufbaut, um die Schätze beispielsweise zu bergen.
Okay, gut, dann setze ich jetzt daran nochmal an.
Okay.
Ich zähle kurz an und dann versuche ich so ein bisschen daran anzusetzen. 3, 2, 1. Ja, genau, und diese taktischen Elemente in Pikmin machen es halt. Man muss ja sagen, dass die Pikmin sind ja der größte Teil eigentlich im Spiel. Deswegen ist der Strategieteil schon sehr groß. Es ist aber an sich kein richtiges Strategiespiel, sondern es ist eine Mischung aus Adventure und Strategiespiel.
Ja, das stimmt.
Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel hierfür genutzt. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Ni no Kuni 2, das ja ganz klar diese Strategieelemente nutzt. Also das hat diese Schlachten. Es gibt immer wieder mal so kleinere Schlachten in dem Spiel, kleinere, größere, indem man dann Truppen befehligt und gegen halt Feinde kämpft. Die sind zum Teil optional, aber die sind halt ganz klare Strategieelemente, die dann in das Rollenspiel einfach eingebaut wurden. Ja. Gibt es immer wieder mal sowas, was dann sowas ist. Mir fällt da als Beispiel einfach, auch wenn es nicht für Nintendo-Systeme erschienen ist, Brutal Legend, was ja sich teilweise eigentlich anfühlt, eher wie ein Hack and Slash. Noch, also Hack and Slash, Hack and Slay, so ganz typische Character-Action Richtung Bayonetta und God of War gehend. Aber halt als großes Element und ein sehr wichtiges Element hat auch diese Strategieschlachten hat. Ja. Ist halt auch nochmal so ein Ding, das halt dazu zählt. Und ein sehr Pikmin-artiges Spiel ist auch Overlord, wenn dir die Spiele was sagen, die Overlord-Reihe.
Gespielt nicht, aber auch schon mal gehört, so ein bisschen davon gesehen.
Ja. Ich habe sie teilweise gespielt. Ich meine, es gab da sogar irgendeinen Teil, der exklusiv für die Wii erschienen ist. Aber das könnte auch ein Port gewesen sein, der einen Untertitel bekommen hat. Weil es sind ja eigentlich Action-Rollenspiele. Aber man hat halt wie in Pikmin so ein bisschen die, ja, seine Minions, die man befehligt als Overlord. Die einem halt folgen und dem man Befehle geben kann. Also die erste und zweite Teil sind definitiv nicht für Nintendo-Systeme erschienen. Es gab ja dann diesen Sonderteil Dark Legend. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht sicher, ob das jetzt ein Spin-off ist, ob das Portierung einfach nur eine angepasste vom ersten Teil ist, weil ich habe den nicht gespielt. Ich kenne nur die Teil 1 und 2. Deswegen bin ich mir da jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wie der sich storymäßig in das Ganze einfügt. Weil im Gameplay ist der ziemlich identisch. Ja. Ja, genau. Ja, dann gibt es natürlich noch diese Deckungsshooter-artigen Spiele, XCOM, oder auch, was wir nicht vergessen dürfen, Mario und Rabbids.
Genau, die beiden Teile gehen da ja auch in die Richtung Kingdom Battle
Ja.
und Sparks of Hope.
Genau. Das ist ja dann dieses, der erste Teil ist sogar noch ein bisschen, ja, noch stärker, weil man unfreier ist. Man folgt
Genau.
da ja klaren Bahnen. Im zweiten kann man sich ja wesentlich freier bewegen, aber es sind ganz klare Strategiespiele halt in der Hinsicht, weil die ganzen Kämpfe finden ja in Strategieschlachten in kleinen statt. In so Taktikschlachten. Und das ist schon von XCOM inspiriert. Ja, genau. Ich würde sagen, aber damit haben wir jetzt eigentlich einen recht guten Überblick gehabt über die über Strategie auf Nintendo-System. Wie gesagt, wir haben das jetzt nur Thema ganz klar nur angerissen, weil es einfach viel zu umfangreich ist, um jetzt über alles zu reden. Wir wollten nur einen Überblick geben, wie sieht es denn überhaupt mit Strategiespielen aus und wie ihr gemerkt habt, wahrscheinlich gibt es da schon sehr viel. Wenn auch bei Weitem ist es nicht so groß wie auf dem PC. Es gibt auch sehr viele Reihen, die wir hier nicht haben. Wir haben kein klassisches Anno in dem Sinne zum Beispiel auf einer Nintendo-Konsole bisher gesehen. Wir haben auch noch kein Tropico als Beispiel gesehen, als Aufbaustrategiespiel. Oder halt ein Warcraft oder sowas. Also allgemein solche Spiele fehlen dann eher. Aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft.
Genau, denn was wir gesehen haben, ist, dass die Switch 2 ja eine Funktion hat in ihren neuen Joy-Cons, die, Strategiespiele ja etwas noch into oder angenehmerer steuern lassen könnte, nämlich der Maussensor.
Genau, sofern es wirklich das ist, was alle vermuten,
genau,
und was die Leaks sagen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil es einfach zu offensichtlich ist, was da im Trailer zu sehen war. Das ist ein optischer Sensor in den Joy-Cons drin und sie werden wie Mäuse über den Tisch bewegt. Also das Nintendo kann mir nicht erzählen, dass das keine Mausfunktion ist.
Ja.
Ja, wenn es wirklich, also wirklich zwei Maus, eine Mausfunktion mit zwei Joy-Cons ist. Das heißt, ich denke mal eher, dass man dann einen Joy-Con nutzt und nicht beide gleichzeitig. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass es Spiele gibt von Nintendo, so ein WarioWare oder einen 1-2 Switch-Nachfolger, der sogar so das nutzt.
Ja, aber da ein bisschen experimentiert und gespielt wird damit.
Ja, ganz genau. Aber so klassische Strategiespiele könnte ich mir gut vorstellen, dass sie damit dann gespielt werden können. Muss ich dann noch zeigen, wie gut funktioniert das, was brauche ich für eine Unterlage dafür und so weiter. Könnte aber Strategiespiele auf Nintendo-Konsolen befördern. Man muss dazu sagen, schon die Switch 1 unterstützt Mäuse in gewissen Spielen. Das heißt, man kann einfach eine normale Maus dran anschließen und mit einer Maus spielen. Auch das ist eine Funktion, die ich von der Switch 2 eigentlich auch erwarte. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass wenn ich einfach Maustastatur an die Switch 2 anschließen kann, dass dann überhaupt kein Problem mehr damit ist, dass dann Spiele wie einen Civ oder einen Anno oder was weiß ich, was für Strategiespiele da kommen, irgendwann auch auf eine Nintendo Switch 2 erscheinen. Ja. Dass es mehr Portierung von Strategiespielen auf Konsole gibt, konnten wir in den letzten Jahren ja sowieso schon beobachten.
Genau.
Ja.
Da scheint das nicht ein Ende zu nehmen, würde ich sagen.
Nee, ich denke eher, es wird zunehmen,
ja,
weil gerade für kleinere und unbekanntere Spiele wie Crown Wars, was ja, ich glaube, letztes Jahr erschienen ist, bietet es sich einfach an.
Ja.
Weil man mehr, eine größere Zielgruppe erreicht, als nur, wenn man nur für PC oder nur für PlayStation oder so veröffentlicht. Und jedes System zusätzlich kann da Vorteile bringen.
Genau.
Ja. Ja. Ich würde sagen, viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil momentan Zukunft, wir können sagen, ja, morgen erscheint Phantom Brave The Lost Hero als klassisches Taktik-Rollenspiel in der Art Final Fantasy Tactics und so. Und am 11. Februar erscheint natürlich Civilization 7 für die Switch. Das sind so die nächsten beiden großen Strategiespiele, die mir jetzt, die halt jetzt anstehen. Für die Switch. Ich denke, dass wir dann auf der Switch 2 irgendwann auch ein neues Fire Emblem sehen werden.
Gehe ich auch von aus.
Weiß es. Das ist also, mir kann keiner erzählen, dass das nicht kommen wird. Klar, kann natürlich immer Gründe geben, warum nicht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn da sogar relativ bald eins kommt.
Ja, ich denke auch, weil Engage ist ja jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre draußen und es gab ja auch schon Gerüchte, dass das Spiel schon eine Zeit lang schon fertig war. Also, ja. Ich denke mal, es wird auch nicht so lange dauern.
Ja, und ohne Engages runterreden zu wollen als kleines, gerade im Vergleich zu Three Houses war es ein kleineres Projekt.
Ja.
Wenn auch immer noch ein großes Projekt natürlich. aber Three Houses hatten sie ja schon mit Unterstützung umgesetzt von, ich glaube, Koei Tecmo war da dran.
Ja, genau.
Die ja Strategie-Experten sind, ich sage nur Romancing Saga und sowas. Nicht Romancing Saga, ich meine nicht Romancing Saga, Romancing Saga ist Square Enix und was ganz anderes. Das war jetzt mein Gedankenfehler. Ich meinte hier Romance of the Three Kingdoms.
Stimmt, genau. Da kennen wir ja auch die Parallele zu Three Houses sehr gut.
Ja. Und die haben ja auch, ich glaube, Nobunagas Ambition müsste auch von denen sein, wenn ich mich nicht komplett täusche, was ja in Pokémon Conquest sogar einen Crossover hatte.
Stimmt, ja.
Ja. Und auf alle Fälle, da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht dann eher früher als später ein neues Fire Emblem, vielleicht sogar unter Mitwirkung wieder von Koei Tecmo sehen, das dann wieder mehr die Three Houses Richtung abdeckt, wenn auch nicht original.
Ja.
Ja. Genau. Damit schließen wir das Thema für heute. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben in das Genre Strategie. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zum Podcast, was können wir für künftige Genre-Podcasts verbessern? Oder habt ihr Tipps vielleicht, Strategietipps auf Switch, auf Nintendo-System allgemein? Schreibt es uns in die Kommentare. Und auch nochmal hier der Hinweis. Bis 31. Januar 23:59 Uhr, also noch jetzt noch knapp etwas mehr als 2 Tage, wenn der Podcast gerade erschienen ist. Kann sogar sein, dass ihr den Podcast hörst und schon vorbei ist. Deswegen sage ich das Datum dazu. 31. Januar 2025, 23:59 Uhr, endet die Abstimmung der NMAC Awards 2024. Da könnt ihr über die besten Spiele des letzten Jahres und über die meisterwarteten Spiele 2025 abstimmen. Und auch an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem unter anderem eine Nintendo Switch Lite in Blau verlost wird. Also wenn ihr das jetzt früh genug hört, könnt ihr da gerne noch dran teilnehmen.
Genau, wird sich lohnen auf jeden Fall.
Genau.
Direkt das Bild auf der Webseite, auf der rechten oberen Seite draufklicken, da kommt man ja direkt dahin.
Genau. Es gibt da auch einige sehr schöne Spiele zu gewinnen, wie Zelda Echoes of Wisdom. Also es lohnt sich, da teilzunehmen. Und natürlich könnt ihr auch schön abstimmen über die ganzen Spiele und so weiter. Gut, damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich glaube, da ist er wieder weg.
Können wir gleich schon. Ja, ich war kurz wieder weg.
Ah, okay.
In solchen Situationen versuchen wir einfach möglichst zu reden. Einfach zu
ja,
reden.
Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, weil da war gerade kommen und dann war weg. Deswegen wusste ich jetzt nicht, wo ich da einsteigen sollte.
Also, was hast du jetzt zuletzt von mir gehört gehabt?
Wir kommen.
Du musst mir vorher noch.
Ja, wir schließen jetzt das Thema und dann wir kommen. Wahrscheinlich jetzt zur letzte Woche gespielt.
Ach
aber
so, ja, okay, gut, dann weiß ich, wo ich einsetzen muss.
Okay.
Okay, gut, dann weiß ich, wo wir einsetzen müssen. Okay, dann schreibe ich mir kurz auf.
1,10, glaube ich.
1,10 und davor war es bei 0,58. Okay, also ich setze jetzt, zähl wieder an und dann setze ich nochmal an.
Okay.
3, 2, 1. Und damit kommen wir jetzt zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie letzte Woche gespielt. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, tatsächlich nicht so viel, aber was ich mal wieder angefangen habe, ist tatsächlich Animal Crossing New Horizons. Das ist zwar, ich hatte ja lange Zeit mal eine Insel gehabt und dann ist sie mir irgendwie abhanden gekommen, weil das halt so dieses System mit übertragener Insel ziemlich komisch ist. Irgendwie, wenn
ganz
man da,
genau so habe ich meine Insel verloren.
Ja, wenn man das irgendwie nicht eingerichtet hatte auf der Switch, aber halt seine ganzen Daten übertragen hat, kann man das irgendwie da nicht mehr rückgängig machen und hat die dementsprechend nicht mehr. Aber ja, gut.
Außer man hat noch ein Profil auf der alten Switch, das auf dieser Insel mindestens einmal drauf war.
Ja, okay. Ja gut, das hatte ich aber auch nicht. Das wäre bei mir auch
ich nicht
der Fall gewesen. Ja. Aber gut, ich habe mir dann gedacht, ich habe irgendwie Lust drauf wieder. Und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann Neuigkeiten für Neues. Dann spiele ich nochmal ein bisschen in das bisherige New Horizons rein. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen weiter bei Mario und Luigi Brothership gespielt.
Okay. Gefällt dir weiterhin?
Ja. Ja, absolut. Also ist sehr motivierend, finde ich. Mir macht Spaß und ja.
Hast du dir mal dieses Mobile Animal Crossing angesehen gehabt vor einigen? Es gibt es ja schon länger, es gibt es ja jetzt als diese Complete-Version zu kaufen.
Genau, nee, tatsächlich habe ich das mir noch nicht gespielt. Ich habe es, solange es noch notwendig war, mein Account nochmal wieder auf die App geladen, weil ich glaube, das hatte ich auch irgendwann mal rausgenommen. Aber gekauft diese jetzt Complete-Version oder mir angesehen, das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Okay, ich wollte mir es mal anschauen ganz gerne, aber bisher war ich noch nicht bereit zu kaufen. Allerdings, deswegen erwähnen ist, weil ich glaube, nur noch bis 31. Januar war es, kriegt man das für 9,99 €, danach kostet es dann 19,99 €.
Okay, ja gut, das wäre dann natürlich
Ja, deswegen
Dann eher eine Überlegung, das jetzt doch nochmal zumindest zu holen, schon mal jetzt in der nächsten Zeit dann.
genau, deswegen wollte ich erwähnen, weil wir jetzt noch vor dem 31. Januar sind, falls es jemanden interessiert, weil ich bin da auch gerade noch im Überlegen, ich werde es mir eher nicht holen, weil ich nicht glaube, dass ich so viel spielen würde im Mobile. Da habe ich einfach andere Spiele, in die
Ja,
ich
geht
meine
mir
Zeit
dann auch
reinstecke.
so, ja.
Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben und wollte halt dich fragen, einfach, ob du da was zu sagen kannst. Aber ja, weil es gibt ja eine Koppelfunktion mit Horizons dabei da drin. Dass man seine Designs, glaube ich, irgendwie übertragen
Ja,
kann.
genau, stimmt, so ein bisschen war da eine
Ja.
Verbindung.
Genau. 7 Jahre ist das Ding schon wieder alt. Wusste ich auch
Ja,
nicht.
Zeit
Das ist schon.
vergeht.
Ja. Gut. Das wollte ich nur mal so am Rande fragen, weil, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, was ich so gespielt habe.
Klar.
Erstmal habe ich Thaumaturge, der Thaumaturge gespielt. Das ist ein, ja, recht klassisch, also ein Rollenspiel aus der Top-Down, isometrischen Top-Down-Ansicht. Man spielt nach dem Ersten Weltkrieg in Polen. Also, nee, sogar vor dem Ersten Weltkrieg müsste das sogar sein. Auf jeden Fall zur Zarenzeit noch. Man spielt halt einen sogenannten Thaumaturgen, Viktor Schutzki. Und der, also das Thaumaturg ist ein Wunderwirker, das ist ein altgriechisches Wort und so weiter. Der kann halt in dem Spiel besondere, also so Wesen sehen, die für Laster der Menschen verantwortlich sind. Jeder Mensch hat Laster und so weiter, nur die Thaumaturgen wissen da genau drüber Bescheid und können damit auch interagieren und so weiter. Und man kann diese Dämonen, nenne ich es jetzt mal, die heißen Saluten, glaube ich, oder so ähnlich, an sich binden und mit denen halt kämpfen. Und im Endeffekt geht es in der Story darum, dass der Vater von dem Hauptcharakter stirbt und es scheint sich aber um keinen natürlichen Tod gehandelt zu haben. Also ermittelt man dann darin. Es gibt dann halt diese Ermittlungsphasen, also Zeugen befragen, also viele Dialoge, Kämpfe, vor allem gegen Ende werden es mehr Kämpfe und so weiter. Sie haben auch bekannte historische Persönlichkeiten wie Rasputin zum Beispiel im Spiel drin. Ja, ist ein tolles Spiel. Also kann ich nur empfehlen, ist jetzt im Dezember für Konsolen, also für PlayStation 5 und Xbox Series erschienen. Gibt es auch für einen PC, also wer das auf den System spielen kann und an solchen Spielen interessiert, soll ich unbedingt mal anschauen zumindest. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Das andere Spiel hingegen, das ich gespielt habe, ist eher, naja, und das sage ich als Star Wars-Fan. Es ist Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles, ein Remaster eines PlayStation 1-Spiels, das ich vielleicht sogar beim Erst-Release 2000 gemocht hätte. In Teilen zumindest. Es ist ein Actionspiel, in dem man halt mit verschiedenen Charakteren aus eben diesem Film, Episode 1, sich durch, ich glaube, 13 oder 12 Level aus Filmszenen prügelt gegen verschiedene Gegner mit Lichtschwert oder Blaster und ja, so kleinere Levelziele, die meistens nur darin bestehen, das Levelende zu erreichen. Und ja, die Story ist nicht wirklich vorhanden. Es wird am Anfang der Lauftext aus dem Film eingeblendet und das war's. Mehr Story gibt's nicht. Das heißt, wer den Film nicht kennt, wird da teilweise auch Probleme haben, wenn es zum Beispiel in der Missionsbeschreibung heißt, beschütze Jar Jar Binks und dann weißt du nicht, wer Jar Jar ist. Du kannst es dir durch die kurzen Sequenzen erschließen, aber es wird dir halt nicht erklärt. Auch nicht, was du mit Jar Jar zu tun hast oder warum du auf einmal, wenn du erst in der ersten Mission im Raumschiff warst und dann auf einmal in den Sumpf von Naboo, das erklärte das Spiel nicht, warum das so ist. Du bist einfach da. Also da muss man echt sagen, storymäßig braucht man sich ja nichts zu erhoffen. Dazu kommt, dass das Spiel sich nicht sonderlich, also die Steuerung ist nicht sonderlich gut. Sprünge sind schwer abzuschätzen, man landet gerne mal auch in einem Abgrund, weil das Spiel einfach meint, du bist in einem Abgrund gefallen oder weil du die Inferno-Geschichte unmöglich einschätzen konntest oder weil du einfach nur mit einem Pixel irgendwo dran hängen geblieben bist beim Sprung oder so. Auch die Kämpfe sind eher hakelig. Man wird sehr oft getroffen, einfach nur weil der Schuss, die Animation des Schusses und der Sound des Schusses nicht zusammenpassen im Timing. Also man merkt schon, es hat einige seine Macken. Grafisch ist es halt für ein PlayStation 1-Spiel relativ schick für die damalige Zeit. Wurde jetzt entsprechend ein bisschen aufgewertet, aber man sollte jetzt nicht zu viel davon erwarten, grafisch. Aber ist in Ordnung. Filmmusik ist original aus dem Film, also fantastisch. Insgesamt ist es halt ein sehr mittelmäßiges Spiel, das echt unter Problemen leidet. Dazu kommt, dass von Anfang an alle Level und Charaktere freigeschaltet sind. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Grund, das Spiel zu spielen, um irgendwas freizuschalten.
Ja.
Ja.
Und dann einen und der, was weg, ja.
Ja, der Trainingsmodus funktioniert nicht richtig. Der ist auch unter den Problemen der Steuerung und so weiter so teilweise so umständlich zu absolvieren, dass es schlichtweg keinen Spaß macht. Und der Versus-Modus, der ja eine nette Abwechslung sein könnte, der funktioniert nur gegen einen anderen Spieler richtig, weil die KI nicht agiert. Die bleibt einfach stehen. Ja. Immerhin kann man das gesamte Spiel auch im Zweier-Koop spielen, wenn man möchte. Aber ob das viel mehr Spaß macht, sei mal so dahingestellt. Ja, ich weiß, Menschen gibt, die das damals sehr gerne gespielt haben in ihrer Kindheit. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man damit seinen Spaß haben kann. Eben weil es einfach sehr, sehr simple Action ist mit Star Wars Charakteren. Das kann Spaß machen, definitiv. Aber man darf da echt nichts erwarten, weil es sich halt echt nicht gut spielt oder so. Also gerade fürs Remaster hätte da viel, viel mehr verbessert werden müssen nochmal. Ja. Gut. Damit schließe ich aber meine letzte Woche gespielt Kategorie, weil ja, viel mehr braucht man über das Spiel, glaube ich, nicht zu reden, auch wenn wir es bestimmt nochmal irgendwann in einem Star Wars Podcast in der Zukunft nochmal ausgraben werden, aber dann nur für ein paar Minuten. Test dazu werdet ihr auch demnächst bei uns auf der Seite lesen, den hat Erik geschrieben. Ja, meinen Test könnt ihr auf solasdungeon.de lesen, wenn ihr das möchtet. Genau. Ja, und dann, wir hatten es schon von den NMAC Awards eben. Und da ja die jetzt bald enden, die NMAC Awards 2024, müssen ja auch die Ergebnisse bald da sein. Und die erfahrt ihr dann nächste Woche im Podcast. Da werden wir nämlich dann darüber sprechen, welche Spiele in welchen Kategorien denn gewonnen haben. Also wie sind die Ergebnisse der Abstimmung und so weiter. Das werden wir nächste Woche im Podcast 578 besprechen.
Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung.
Ja, ich bin auch mal gespannt drauf, wie denn die ganze Abstimmung ausgeht. Auch wenn ich natürlich von allen am besten schon den Zwischenstand weiß. Aber trotzdem bin ich noch gespannt, weil es kann ja auch in der Zeit bis dahin, es ist ja jetzt noch ein paar Tage, auch noch mal zu ein paar Änderungen kommen, tatsächlich. Und deswegen mal abwarten.
Genau.
Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß heute am Podcast. Wünscht euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.